Wuppdidu. Hallo März. Wo warst du, Februar? Herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Ich bin Sebastian Canavis und habe den Februar einfach komplett verpennt. Kein Podcast hochgeladen, das tut mir furchtbar leid. Ich gelobe Besserung. Ich weiß, das ist bei mir immer so ein Auf und Ab. Mal sage ich, jetzt kommt ganz viel und dann kommt irgendwie doch nichts. Und irgendwie vergeht die Zeit wie im Flug. Ich mache ja nicht nur Podcasts, sondern noch so 1, 2, 3 andere Dinge. Das ist heute die 174. Off the Path Podcast Folge. Und ich spreche heute mit Daniel, der was richtig Cooles gemacht hat. Der ist nämlich, und das kommt jetzt ziemlich passend zu der Jahreszeit, die jetzt kommt, der Frühling und dann kommt ja irgendwann der Sommer, Fernwandern durch Deutschland. Der ist einmal kreuz und quer, nein, eigentlich nicht kreuz und quer, sondern der ist eigentlich einmal von unten nach oben, beziehungsweise andersrum, von oben nach unten gelaufen. Der ist von Berlin nach München ferngewandert und hat dazu auch ein Buch geschrieben. Das nennt sich Ich loof, weil es mich gefreit. Lustiger, passender Titel. Einmal durch Deutschland durch und was er dabei erlebt hat, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Wie gesagt, das Buch habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Ihr bekommt es überall, wo es Bücher gibt. Bei uns in den Shownotes habe ich einen Link zu Amazon. Da könnt ihr es kaufen oder halt eben im Buchhandel um die Ecke. Einfach da anrufen und sie fragen, ob sie es haben. Ich loof, weil es mich freit von Daniel Kretzdorn, der einmal von Berlin nach München gelaufen ist. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallihallo Daniel, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Du hast ein sehr erfolgreiches Projekt hinter dich, worüber du ein Buch geschrieben hast, was einen sehr, sehr spannenden Titel hat. Ich loof, weil es mich freit. Wie kam der Titel zustande? Also der Mix aus, du bist von München nach Berlin, das macht total viel Sinn. Wo kommst du ursprünglich her? Aus mich freit oder ich loof?
Ja, aus mich freit sozusagen eigentlich. Also ich bin gebürtiger Münchner, war jetzt lange Jahre in Berlin gewesen und jetzt hatte sich das eben ergeben mit meiner Partnerin, die wieder zurück nach München ist. Und ich hatte eben diese Idee schon lange gehabt, dass ich einfach mal länger unterwegs bin als jetzt vielleicht nur eine Woche wandern. Und so ist das dann entstanden. Und genau der Titel, ich habe da jetzt Unterschiedliches zugehört, aber es sollte ja quasi, also so ein bisschen auf die Route eingehen und auch zeigen, dass man läuft. Und deswegen eben jetzt die Mischung aus Berlinerisch und Bayerisch.
Genau. Ja, wenn man dann den Titel erstmal liest, dann weiß man nicht so ganz, worum es geht. Wenn man sich dann so ein bisschen reinliest, dann natürlich ist klar, wie das zustande gekommen ist. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Also ich meine, du bist privat nach Berlin gezogen und dachtest, also warum Umzugsunternehmen beauftragen? Ich laufe die Strecke.
Nach München, genau. Ich bin nach München quasi zurückgezogen und also Umzugsunternehmen kamen natürlich trotzdem, also mit Sack und Pack bin ich jetzt nicht gelaufen.
Ein bisschen schwer.
Ich dachte, das ist einfach so ein Abschnitt, wenn man dann eh die Stadt wechselt und wie gesagt, lange im Kopf schon gehabt, dass ich mal eine Weitwanderung wagen will. Und dann dachte ich, ja, dann bietet sich das doch an, die Strecke zu laufen und so vielleicht auch ein bisschen mehr Abstand dann eben zu gewinnen, weil durch das langsame Laufen, ja, erspürt man ja quasi auch diese ganze Distanz ein bisschen mehr, als wenn ich jetzt im Wagen mitgefahren wäre oder im Zug einfach runtergebraust wäre. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben. Also es hat natürlich alles ein bisschen Vorlauf gehabt. Aber im Endeffekt, genau, war es einfach der Wunsch, das jetzt anhand eben dieses Ereignisses dann umzusetzen, einfach mal 4 Wochen unterwegs zu sein.
Du hast das Ganze 2020 gemacht, mitten im Corona-Jahr. Wie hat man denn sowas planen können? Ich meine, wir hatten mehrere lange Lockdowns. Es war nie sicher, ob man jetzt... Gehört das unter Sport? Durftest du das einfach so machen oder wie hast du das vorbereitet?
Es war schon ein bisschen blöd, muss ich sagen. Also dass das nach München geht, war Anfang 2020 klar. Und dann kam ja gleich der erste Lockdown und dann war erstmal sowieso alles anders. Und dann dachte aber ja damals keiner daran, dass es nochmal weitergehen wird. Ich glaube, im Mai hat der erste Lockdown aufgehört. Ich habe angefangen, meine Route zu planen. Bin dann im September letztendlich gelaufen. Aber es galten ja immer noch diese Einschränkungen, Beherbergungen. Man darf nur so und so viele Leute in unsere ganzen Unterkünfte durften nur so und so viele Leute. Manche haben gleich zugemacht, weil es sich für sie gar nicht gelohnt hat. Und das war schon schwierig. Also ich war mir anfangs überhaupt nicht sicher, ob es überhaupt funktioniert, weil als ich dann losgelaufen bin im September, kamen schon die ersten Meldungen wieder, dass die Inzidenzzahlen steigen. Und ich dachte eigentlich die ganze Zeit so, ich bin ja auch durch 5 Bundesländer durch, so jetzt irgendwann machen sie halt dann da dicht und dann muss ich abbrechen. Also das war mein ständiger Begleiter.
Wenn man so eine Wanderung im Corona-Jahr durch Deutschland macht, dann ist das quasi wie eine Fernwanderung durch mehrere Länder, denn dank des Föderalismus muss man ja sich anpassen, was in jedem Bundesland gerade die Regel ist. Man kann nicht einfach irgendwie drauf schauen, was ist gerade in Deutschland aktuell. Es ist ja wirklich total anstrengend.
Es war tatsächlich, also ich habe im Nachhinein eigentlich auch, also würde ich mal sagen, eine historische Reise. Ich war ja auch gleichzeitig noch über den Tag der Deutschen Einheit da unterwegs. Und auch noch eben in den neuen Bundesländern und dann eben in Bayern. Und das hat sich irgendwie alles, also es war schon, ja, man hätte eigentlich so eine Studie drüber machen können. Angefangen in Brandenburg, wo ich losgelaufen bin, hatte ich das Gefühl, es gibt kein Corona. Und man macht einfach so weiter, wie als wäre nichts da. Und in anderen Bundesländern hatten sie es dann ganz wichtig, dass man irgendwie das Essen nicht anfasst und dass man sich die ganze Zeit die Hände desinfiziert. Und also es war irgendwie absurd, genau. Und wie du sagst, man muss die ganze Zeit irgendwie aufpassen, naja, was hat jetzt sich der Ministerpräsident überlegt, was für ihn jetzt wieder gilt. Und wenn man dann da unterwegs ist, darf man dann irgendwie zum Beispiel abends ins Restaurant gehen. Ich meine, da war die Impfdebatte noch nicht so da. Da hatte ich insofern Glück, dass das mit diesen ganzen Nachweisen noch nicht so war wie jetzt, dass man ungefähr für jeden Laden irgendwie einen 2G-Nachweis braucht. Aber ja, also ich habe quasi alles erlebt, von abgepackten einzelkleinen 5x5 cm Butterstückchen bis Buffet, take what you want, ohne irgendeine Restriktion.
Ja, das ist schon irre. Du hast ein Mikrofon, was runterhängt, ne?
Ja.
Versuch das mal bitte ab vom Körper wegzuhalten. Es kratzt immer am Pulli oder was auch immer du anhast. Ja. Das hört man so ein bisschen. Aber das ist total spannend, dass man halt, also das, was du jetzt gerade so erzählt hast, das kenne ich so, wenn du, keine Ahnung, Deutschland, Österreich bereist hast. Also eine Land, die eine Regel, Österreich, dann die andere Regel. Aber ich finde das immer total irre, wie das innerhalb eines Landes dann geregelt wird und es gibt wenige Länder, die das so handhaben wie wir oder die halt so diesen Föderalismus haben wie wir. Und ich muss sagen, bis 2020 war mir das so bis auf im Schulsystem gar nicht so ganz bewusst oder so präsent. Und durch diese Corona-Politik fand ich das schon echt immer interessant, wie halt, keine Ahnung, Hamburg macht halt ganz anders als München. Wenn du dann so eine Reise machst, dann ist das halt natürlich auch total anstrengend. Wie hast du schon mal eine Fernwanderung vorher gemacht?
Also so eine lange nicht. Ich habe mal eine Mehrtagestour gemacht in den Bergen, so eine Hüttenwanderung. Und ja, Wanderurlaube schon, aber da war es dann meistens, dass man halt, weiß ich nicht, eine 2-Tagestour macht und dann ist man auch wieder am Ausgangspunkt. Deswegen war das neu für mich, also dass ich jetzt wirklich einen Monat unterwegs war, hatte ich vorher noch nicht gemacht, nein.
26 Tage warst du insgesamt unterwegs, ne?
Genau, 26 Wandertage und dann habe ich mir noch 2 Ruhetage eingebaut. Das war so im Nachhinein ein bisschen wenig, aber ja, habe ich ja schon gesagt, ich hatte immer Angst, dass sie mir dann irgendwann dann die Route zumachen, mehr oder weniger, und sagen so, jetzt ist vorbei. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht, weiß ich nicht, eine Woche verteilt irgendwie noch Ruhetage einbauen, sondern habe das relativ knapp kalkuliert. Wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich ein paar mehr Ruhetage gemacht.
Hm. Ich finde es ja immer interessant, wir haben ja sehr viele Gäste, die Fernwanderungen machen, gerade erst vor kurzem eine Alpenüberquerung gehabt oder halt den CR24 auf Korsika. Und jeder Wanderer handhabt das immer ein bisschen anders mit seiner Ausrüstung. Für was hast du dich entschieden und wieso hast du dich genau dafür entschieden? Also gibt es vielleicht besondere Beweggründe, warum du etwas Besonderes mitgenommen hast?
Also ich weiß jetzt nicht, was die anderen an Ausrüstung haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Ausrüstung so speziell war. Also ich habe natürlich einen Wanderrucksack dabei gehabt.
Wie viel Liter?
Das waren 30 Liter, glaube ich. Also den habe ich mir auch geliehen, weil ich habe nur einen ganz großen, so einen 60 Liter Rucksack. Und jetzt war es eben ein kleinerer. Und die Schuhe, da habe ich länger überlegt, ob ich jetzt wirklich Wanderschuhe nehme. Also die sind ja schon recht klobig und schwer, aber im Endeffekt war es gut. Also obwohl ich jetzt nicht auf irgendwelche Berge hochgekraxelt bin, weil ich den Eindruck hatte, dadurch, dass die über die Knöchel drüber gehen, läuft man dann auch sicherer, auch wenn es jetzt irgendwie auf Straßen geht. Und das waren eigentlich so die Haupt, das würde ich mal sagen, das Hauptequipment. Ansonsten natürlich Kleidung, irgendwie versucht möglichst leichte Kleidung, die auch schnell trocknet, damit man die irgendwie mal auswaschen kann. Aber so spezielle Ausrüstung hatte ich nicht. Ich habe ja auch eben in Pension geschlafen, so dass das ganze Zelt und Isomatte und Schlafsack zumindest für den Großteil der Routen wegfiel. Ich hatte dann einen Freund besucht, wo wir dann noch einen Teil mit einem Zelt gemacht haben. Aber das ist, glaube ich, das, wo man dann auch nochmal viel mehr gucken muss, eben, dass das alles leicht genug ist.
Klar, da hättest du nämlich 30 Liter, hätte vorne und hinten nicht gereicht.
Ja.
Wie hast du das mit Wasser? Wasser, also du bist ja einfach jeden Tag in der Pension und hast immer aufgefüllt.
Genau, oder? Ich hab so eine Trinkblase. Ich habe auch überlegt, ob ich mir so Aluflaschen oder irgendwelche leichten Flaschen eben hole. Aber im Endeffekt dann doch eine Trinkblase genommen und da passen 3 Liter rein. Die habe ich meistens voll gehabt. Und dann, ja, also das Problem, dass ich irgendwie gucken musste, wo kriege ich das Wasser wieder her, hatte ich jetzt nicht. Dennoch ist natürlich, ich habe angefangen bei 30 Grad. Und wenn man dann bei 30 Grad irgendwie seine 30 Kilometer läuft, am Anfang auch noch eben diese 3 Liter zusätzlich hat, das merkt man auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. 30 Kilometer, ist das so deine Durchschnittstagesetappe?
Nee, also eigentlich im Schnitt jetzt, ich habe es ja auch alles mal ausgerechnet, sind es 25 Kilometer mehr oder weniger pro Tag gewesen. Und 30 war, es gab ein paar Routen, die waren über die 30, weil ich eben das Problem hatte mit dem Corona. Einige Pensionen hatten entweder keinen Platz mehr oder waren eben zu, weil es sich für sie gar nicht gelohnt hat. Und da musste ich halt irgendwie gucken, wie komme ich irgendwo noch unter. Und gerade in so ländlicheren Gebieten hat man dann halt einfach mal 10, 15 Kilometer keine andere Unterkunft. Deswegen habe ich dann auch immer versucht, so zu planen, dass ich dann auch irgendwo hinkomme. Und dann sind halt teilweise auch Routen rausgekommen, die ein bisschen länger als 30 Kilometer waren. Und das ist schon, also ich hatte eine Route, die war 36 Kilometer. Das hat mir jetzt persönlich dann nicht mehr so viel Spaß gemacht.
Das ist zach.
Ja, genau.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wenn du so einen Tag unterwegs bist, was bist du dann im Durchschnitt, also wie lange bist du dann gelaufen für diese, also 25 Kilometer?
Mal sagen, im Schnitt so 7,5 bis 8 Stunden. Habe auch mal wieder Päuschen gemacht, natürlich. Ja.
Aber schon lange Tage, ne?
Ja, es war ganz normal, also gefühlt wie ein Alltag dann irgendwann. Ne? Man steht dann auf, packt seinen Kram und läuft halt los und macht Pausen, macht dann irgendwann Mittagspause und dann ist man abends da. So, das ist einfach wie ein normaler Tag, würde ich fast sagen, nur dass man eben die ganze Zeit unterwegs ist.
Wenn man so wie du unterwegs ist, also damit meine ich jetzt Pension und mit einem 30-Liter-Rucksack, da ist ja natürlich nicht viel Platz für viel. Das heißt, du musst halt frühstücken, Mittagessen, Abendessen, schlafen. Das kostet. Hast du das aufgeschrieben?
Das kostet tatsächlich, also ich habe die Pensionen, hatten zum Glück eigentlich alle, die Pensionen oder Jugendherbergen hatten eigentlich alle Frühstück dabei. Das, wenn nicht, habe ich es irgendwie versucht dazu zu buchen. Ich hatte auch ein paar Mal dann noch irgendwie Dosen dabei, wenn dann irgendwie die Möglichkeit war, selber zu kochen. Sonst tatsächlich bin ich abends dann irgendwo was Kleines essen gegangen und habe aber tagsüber dann eigentlich nur Riegel gehabt. Also ich hatte jetzt für mittags dann halt irgendwie, hab mir entweder beim Frühstück noch ein paar Stullen geschmiert oder eben meine Riegel dann dabei gehabt und ja, so, also es war jetzt nicht das üppigste Essen, würde ich sagen, aber es hat gereicht. Und du meinst aufgeschrieben mit, wie viel das gekostet hat?
Genau, ob du einen Überblick hast, wie viel so eine Wanderung, wie du sie gemacht hast, gekostet hat.
Ich habe es nicht zusammengerechnet, aber die Pensionen waren natürlich schon, wenn man Alleinreisender ist, dann ist es natürlich auch nochmal teurer. Mit da 40, 50 Euro wird man pro Nacht dann schon rechnen müssen, mal 30, ja, das ist schon, da kommt schon was zusammen.
Ja, auf jeden Fall, also wie ein normaler Alltag zu Hause, ne? Vielleicht ein bisschen günstiger.
Ja, aber, ist schon günstiger, aber es ist nicht, also ich meine, es ist auch Deutschland. Ich war auch in anderen Ländern schon unterwegs, da ist es natürlich, da kommt man mit 1000 Euro, kann man da wieder König leben, mehr oder weniger. Das ist jetzt hier auf so einer Wanderung natürlich nicht. Aber man muss ja auch, also man kann das sich ja auch gestalten, wie man möchte. Also man muss ja auch nicht dann essen gehen. Man kann dann eben auch versuchen, irgendwelche Ferienwohnungen, wo man dann vielleicht kochen kann, anzusteuern. Die Jugendherbergen haben, die waren recht günstig. Aber es ist
hast
nicht
so. Hast
du
dann eine Mitgliedschaft abgeschlossen für, wie heißt das denn? DJH.
Ja. Ja, das ist ja quasi so, das muss, ne? Also man, selbst wenn man nur eine Nacht dort ist, dann braucht man eine Mitgliedschaft, aber die ist nicht teuer.
Ach ja, stimmt. Die kostet 25 Euro im Jahr.
Ja, dadurch, dass ich auch sonst ab und an, wenn ich irgendwelche kleinen Städtereisen mache, eigentlich das ganz gut finde. Man kann ja auch in der Jugendherberge ein Zweierzimmer haben. Muss ja nicht in den Schlafsaal. War das jetzt für mich, da eine Mitgliedschaft zu haben, kein Problem. Also dann zahlt man halt die 25 Euro nochmal und kann aber dann auf so einer Tour wie ich jetzt halt eben auch ein paar Mal in die Jugendherberge gehen.
Wie verlief deine Route genau? Du bist, also du hast ja gerade schon mal ganz gut angesprochen, in Brandenburg, da gab es kein Corona. Da bist du gestartet. Wie ging es weiter?
Also die Route, ich habe anfangs gedacht, die Deutschen sind doch so ein Wandervolk und da gibt es doch bestimmt zwischen den zwei großen Städten irgendwie eine Wanderverbindung. Und das war nicht der Fall. Es gibt diese alte Kaiserstraße, die Via Imperii, die läuft von Stettin über Berlin nach Hof. So, das war die eine grobe Route, da habe ich dann drumherum mir meine gelegt. Und die biegt dann aber ab Hof ab Richtung Nürnberg und weiter auf den Jakobsweg. Das heißt, dann ab Hof bin ich quer rüber nach Weiden. Da gab es ein paar kleinere Wege. Das ist dann eine Kombination aus Main-Donau-Weg und Alpsteig. Dann bin ich auch noch auf den Jurasteig. Also da ist ja das Jura-Gebiet mit dem Filztal. Und bin dann von Weiden eben über den Jurasteig nach Regensburg. Und ab Regensburg gab es dann eben den bayerischen Jakobsweg, der dann über den Ammersee in die Schweiz läuft und von dort weiter nach Santiago.
Jetzt hast du aber einen großen Teil ausgelassen. Also ich meine, du hast jetzt gerade die Via Imperi angesprochen, aber nicht jeder, also du, deine Erklärung hat jetzt in Hof in Bayern schon angefangen. Da bist du aber schon durch ein paar andere Bundesländer.
Ach so, das meinst du, ja. ja, also die Route von der Via Imperi ist, also es ist tatsächlich eine alte Handelsroute aus dem Kaiserreich noch. Und die, wie gesagt, von Stettin nach Hof über Berlin, Leipzig, also von Berlin dann durch den Fleming, Lutherstadt Wittenberg, Leipzig und dann ins Altenburger Land, also über Borna bin ich dann gelaufen, die ganzen Merane, die ganzen alten Textilstandorte, Zwickau, Altenburg und Reichenbach im Vogtland, Plauen im Vogtland und dann eben über die Grenze nach Hof. Und das ist, ja, eigentlich dachte ich, eine Route, wie gesagt, eine alte Handelsstraße, die dann irgendwie auch als Wanderweg irgendwie, vielleicht, dass man das dann irgendwie sieht, ne, so alte Karrenspuren oder so. Aber im Endeffekt jetzt, teilweise verlief die dann schon auch an Bundesstraßen entlang, an Bahngleisen, das, also da hat man jetzt nicht mehr so viel davon gesehen, dass das irgendwie ein alter Track gewesen wäre. Ich habe dann versucht, eben drumherum immer, wenn ich auf der Karte gesehen habe, da ist jetzt irgendwie ein schönes, ja, Waldgebiet oder irgendwie ein Wiesengebiet, dass ich halt dann da so ein bisschen zickzack gelaufen bin, damit ich dann da nicht die ganze Zeit an irgendwelchen Straßen oder Schienensträngen entlang laufe. Aber man kommt dann eben so gesehen von Berlin durch das Fleming, was so ein sehr schönes Gebiet ist, in Brandenburg, die ganze Ecke um Lutherstadt Wittenberg, an der Elbe, die Dübener Heide, nach Leipzig und dann da eben in diese ganzen alten, ja, Industriestandorte, die also gerade in Glauchau riesige Fabrikgelände mit wo früher Spinnereien drin waren, die halt jetzt leer stehen. Und das ist schon irgendwie, ja, fand ich schon irgendwie absurd. Und dann eben, wenn man weiterläuft ins Vogtland, was dann so ein bisschen hügeliger wird, und genau, Via Imperi endet dann eben in Hof. Ich bin dann eben weitergegangen, weil ich nicht über Nürnberg laufen wollte, auf den selbstgewählten Wegen dann nach Weiden, Regensburg.
Also ich finde das ja total spannend. Also ich, aus zweierlei Hinsicht, wenn man so eine Route macht, Deutschland ist ja total vielseitig, was die Landschaften angeht, aber halt eben auch, was die Menschen angeht. Ne? Also ich meine, merkst du ja jetzt zur Corona-Zeit sehr, wie sich die Meinungen und die Diskussion rund um dieses Thema halt eben auch tatsächlich von Region zu Region verändert. Also wie hast du die Menschen wahrgenommen? Wie hat sich das von Berlin bis nach München verändert? Dadurch, dass du ja in Pensionen übernachtet hast, hast du ja wirklich ja jeden Tag Kontakt zu den Leuten gehabt.
Ja, das war auch sehr schön. Also das ist vielleicht was, was auch dann dafür spricht, in Pensionen zu gehen und nicht auf dem Zelt irgendwo alleine zu pennen. Ich fand am Anfang, also ich würde mal sagen, gerade im Osten, wo ja, wenn man so die Berichterstattung liest, immer irgendwie der unzufriedene Deutsche, der nur meckert, ein bisschen überzeichnet dargestellt wird. Den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Also ich bin in Brandenburg gestartet und der Pensionsvater irgendwie total herzlich hat mir irgendwie erzählt, dass er schon Wanderer da hatte, die dann bis nach Santiago gelaufen sind und generell, wenn ich da durchgelaufen bin, hatte ich den Eindruck, also man sieht natürlich nicht so viele Menschen, wenn man jetzt auf so einer Route läuft. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die bekannteste Wanderroute. Also jetzt kein Vergleich zum Jakobsweg, wo tausende Leute dann unterwegs sind. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, im Osten, die waren sehr freundlich, haben mir dann irgendwie erzählt von, wie gerade eben jetzt südlich von Leipzig, wo die ganzen alten Braunkohle Reviere waren, was jetzt super riesige Seenlandschaften geworden sind, die dann auch irgendwie aufgemöbelt wurden mit irgendwelchen Ferienhäusern am See. Und die haben mir dann quasi erzählt, wie das so für sie war und wie es halt auch jetzt ist. Natürlich auch, was teilweise nicht so gut gelaufen ist jetzt in der ganzen Transformationsphase. Und das fand ich schon sehr schön, dass ich dann da eben so ein bisschen Teil davon sein konnte, ein bisschen Hintergründe mitgekriegt habe. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die das irgendwie ganz, ganz schön finden, dass ich jetzt da durch ihre Länder laufe und mich da interessiere. Das war dann tatsächlich so, als ich dann so Richtung Oberpfalz, also in Bayern gekommen bin, Oberbayern, war das dann also nicht so. Also da war dann, ja gut, ich bin jetzt der Gast und ich krieg natürlich, also nicht unfreundlich, aber eher so ein bisschen desinteressiert, wie ich jetzt hier unterwegs bin. Und ich habe es dann auch im Buch geschrieben, dadurch, dass ich ja über den 3. Oktober unterwegs war, war ich dann in Bayern, wenn ich dann abends auch in der Gastwirtschaft irgendwie essen war, dann gab es natürlich die ganzen Stammtische, was es im Osten einfach überhaupt nicht gibt. Und da wurde dann politisiert über den Osten. Und das fand ich dann schon sehr interessant, einfach weil ich immer den Eindruck hatte, da reden eigentlich jetzt Leute über andere Leute, die
die sich gar nicht kennen.
Genau, die sich gar nicht kennen, aber dass die Vorurteile immer noch da sind, dass sie halt da drüben nichts tun und faul sind und irgendwie ja nur Geld kosten, mehr oder weniger. Und also teilweise war es so absurd, weil gerade wenn man in der Oberpfalz unterwegs ist, dann ist das ja eigentlich ein Steinwurf ins Vogtland. Dann sind das vielleicht 100 Kilometer, aber trotzdem, man fährt da nicht hin. Man macht da keinen Urlaub oder wird da auch nicht drauf kommen, da jetzt einfach mal jetzt nach Zwickau zu fahren. Sondern, ich möchte jetzt ja auch niemanden irgendwas unterstellen. Da gibt es bestimmt auch Leute, die sich dafür interessieren. Aber wenn man dann eben in so einer Gastwirtschaft ist und dann gibt es 3-4 Stammtische und das ist halt das dominierende Thema, was jetzt die Wende angeht und wie viel Geld das gekostet hat und dass das alles nichts gebracht hat, das hat mich dann schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Weil ich war eben eine Woche vorher noch dort über die Region, über die halt dort gesprochen wurde und irgendwie fühlte sich das dann ein bisschen merkwürdig an.
Ja, manchmal bestehen die Grenzen auch noch lange im Kopf.
Ja.
Genau. Und das ist vielleicht so das beste Beispiel, dass man sich halt, obwohl man auf dem Papier eins ist, dann doch noch sehr getrennt voneinander lebt.
Also das war schon auch so, dass natürlich, ich glaube, da gibt es so einen Lokalpatriotismus, dass dann natürlich ein Brandenburger auch Wert drauf legt, zu sagen, dass er Brandenburger ist und nicht Sachsen-Anhaltiner. Und dass da tatsächlich auch noch wirklich Grenzen existieren, die nicht nur in den Köpfen existieren. Das hat mir zwei auch erzählt, dass sie das persönlich sehr absurd finden, dass der Bus, also der lokale Bus zum Beispiel nach Lutherstadt, was jetzt vielleicht 20 Kilometer von dem Ort weg wäre, von wo ich geschlafen habe, der noch in Brandenburg liegt, da fährt der Bus bis eben an die Landesgrenze und 3 Kilometer hinter wäre halt der Ort, der das auch schön fände, angebunden zu sein, aber ist halt nicht, weil es ein anderes Bundesland. Aber also das ist sozusagen, es sind die Grenzen schon auch noch in den also da gibt es anscheinend keine länderübergreifenden Konzepte. Aber dennoch ist es auch so, dass die Sachsen jetzt nicht gesagt haben, ja, sie sind genauso wie Brandenburger. Also sie waren schon auch stolz, Sachsen zu sein. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass da auch diese Komponente ist wie in Bayern, nach dem Motto, ja, wir zahlen den ganzen Spaß hier und die anderen nutzen das quasi nur aus.
Hm. Ja, das ist schon sehr interessant, was du da sagst. Hast du einen Unterschied in der Infrastruktur gemerkt, desto weiter südlicher du gekommen bist?
Ja, also es ist natürlich so, dass wenn man durch die ganzen alten Gebiete da, also Brandenburg natürlich, da ist gar nichts. Also das, klar, hast du auch Autobahnen und Schienenverbindungen, aber so die Mikroerschließung, würde ich sagen, ist da fast nicht vorhanden. Also wie gesagt, so Busverbindungen oder so gibt es eigentlich nicht. In Sachsen tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass man echt noch sehr in sehr viele Orte mit Öffentlichen kommt. Das auch Bus oder gab es auch so Sachen wie, dass so eine Stadt wie Plauen da sind 60.000 Einwohner, das ist jetzt nicht groß, dass die sich ein Straßenbahnnetz leisten. Das ist halt, in Westdeutschland macht man das halt nicht, da sind dann halt Busse, wenn überhaupt. Und der krasseste Übergang war eigentlich, als ich dann Richtung, ja, Oberbayern gekommen bin, dass eigentlich alles Straßen waren. Also da von der Infrastruktur, du kommst überall super hin mit dem Auto, wenn du aber keins hast, hast du ein bisschen Problem. Das ist mir schon aufgefallen. Also da hatte ich den Eindruck, dass man in Ostdeutschland noch in vielen Bereichen ohne Auto dennoch irgendwie weg und hinkommt, wobei jetzt auch nicht überall. Aber in Oberbayern hatte ich den Eindruck, dass das ganz schwierig ist.
Ja, das ist, ich meine, wir haben ja viele Jahre in Garmisch gelebt. Da fährt einmal die Stunde der Zug nach München und viel mehr geht da auch nicht, ne? Ja. Und ohne Auto bist du im Süden komplett aufgeschmissen. Ich habe ja auch viele Jahre in Berchtesgadener Land gelebt. Also da gibt es so viele kleine Orte in den Bergen, die alle nicht richtig angebunden sind, wo der Bus nur einmal die Stunde oder alle paar Stunden fährt. Das kannst du alles vergessen, wenn du kein Auto hast. Das finde ich halt nämlich auch, zum Beispiel Line, die ja aus Köln kommt, die hat erst mit 30 einen Führerschein gemacht. Ich habe meinen mit 16 gemacht, damit ich mit 17 schon fahren konnte. Ja. Das ist halt so ein riesengroßer Unterschied.
Ja,
aber ich war 16, das ist viele Jahre her und hat sich aber bis heute nicht verändert.
Also tatsächlich in der südlich von Hof haben mir die Gastgeber dann auch erzählt, da gab es wohl scheinbar auch noch in den 90ern ein relativ gutes Eisenbahnnetz, also mit so so Bummelzügen im Endeffekt. Aber das wurde dann auch alles eingestampft. Und ich hatte aber den Eindruck, das fanden die dann schon schade. Also es hat sich halt nicht gelohnt, weil dann vielleicht, weiß ich nicht, 3 Leute in dem Zug drin sitzen. Aber jetzt, ja, wie du sagst, also ohne Auto, gerade in den ländlichen Regionen, ist halt einfach nichts. Und dafür hast du dann aber auch teilweise schon viele Bundesstraßen, Autobahnen. Also die Infrastruktur ist ja schon da, nur halt anders, also dass du quasi das Verkehrsmittel dann mitbringst und nicht irgendwie das so für dich gegeben ist, dass du das gestalten kannst, wie du willst. Es ist eine Geschmackssache, also ich meine, ich kenne genug Leute, die sagen, ja, es ist besser, weil im Auto kann ich entscheiden, wann ich wo bin und wann ich auch wieder fahre. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wie ich, ja, dann mal vielleicht nicht mehr kann oder dann, damit es halt dann doch irgendwie noch an die 30 Kilometer bleiben, 5 Kilometer vielleicht mit dem Bus fahren will und dann fährt halt keiner, ist natürlich doof.
Ja, das ist klar, auf jeden Fall. Wenn du dann noch irgendwie 12 Stunden bis zum nächsten Tag warten musst,
ja, gut, ist halt das keine Option. Ne? Nicht.
nein, das ist halt keine Option, genau. Und wie war das landschaftlich? Die Landschaft zwischen Berlin und München, also wenn du noch weiter gewandert wärst, dann wäre der Kontrast noch mal viel größer mit den Bergen. Aber auch das ist auch einfach gigantisch, oder?
Ja, also es
du,
ist...
Du wanderst ja immer hoch, ne?
Stetig bergauf, genau. Wobei durch die Mittelgebirge hat man natürlich so einen Hügel im Höhenprofil, wenn man sich das anschauen würde. Aber es ist erstaunlich vielfältig. Also Brandenburg und Berlin ist ja eigentlich Sand. Da ist alles sandiger Boden, man läuft da los und ich hatte wirklich am Anfang 30 Grad. Man läuft da durch, es ist fast schon, ich weiß, es ist nicht Italien, aber so vom Feeling, man hat dann irgendwie da, gut, das sind Kiefern und keine Pinien, aber man läuft dann da durch Wälder, es riecht überall nach Harz, der Sand unter den Füßen und das wechselt dann langsam hinter Leipzig, würde ich sagen, erst, dann wird es dann schon ein bisschen durch Leipzig natürlich, weil da sehr viele Flüsse sind, die mich auch immer wieder begleitet haben, wird es dann ein bisschen humusartiger und dann fängt das wirklich an, bisschen wie im Voralpenland. Wenn man dann in Altenburg ist, hat man so grüne Hügelketten, läuft da durch, da stehen dann irgendwelche Ziegen statt Kühen. Man hat alte Alleen, an denen dann irgendwie noch Obstbäume stehen. Und dann kommt tatsächlich, was ich auch gar nicht gedacht hätte, relativ schnell eben auch so ein die Anstiege im Vogtland und im Fichtelgebirge ging es dann ja auch bis 1000 Meter hoch. Das ist natürlich jetzt kein Vergleich zu den Alpen. Aber das merkt man dann schon. Das ist dann schon eine andere Landschaft einfach. Und ich fand insgesamt, ich habe mir das aber auch so rausgesucht, dass es schon auch sehr grün ist in Deutschland, wenn man eben jetzt nicht auf den großen Magistralen unterwegs ist. Und gerade wenn ich dann zurückdenke, wenn ich vom Vogtland über das Fichtelgebirge dann in die Oberpfalz, da hat man dann auch wieder die Naab und die ganzen Naabzuflüsse. Und da ist es dann schon wieder sehr, sehr, sagt man da, ja, also das ist eine schöne Wasserlandschaft, die wie so ein Canyon dann. Die Filz und die Naab haben sich da so richtig reingefressen. Also sehr, sehr unterschiedlich. Und dann am Ende, gut, das war dann natürlich, weil es halt auch sehr stark wirtschaftlich erschlossen ist, hat man halt gerade in der Region um Ingolstadt, südlich von Ingolstadt, die ganzen Hopfenfelder, die Hallertau. Also du hast recht, wahrscheinlich wäre es, wenn ich dann in die Berge noch weitergewandert wäre, also dann mit irgendwelchen karstigen Gipfeln und so, nochmal anders gewesen, aber ich fand es so schon. Also es hat eigentlich fast, wahrscheinlich hätte ich von Stettin loslaufen müssen, um nochmal ein bisschen krasseren Kontrast zu haben, von wirklich von der Küste. Aber es war so schon, ich fand es sehr, ja, sehr abwechslungsreich, dadurch, dass man erstmal die platte Ebene am Anfang hat, die irgendwie sandig ist, dann wird es irgendwie leicht erdiger und dann aber auch schon relativ bald hügelig. Und das, ja, das hat mir ganz gut gefallen, dass man einfach, wenn man so Nord-Süd läuft oder auch umgekehrt, dass man eigentlich einen ganz guten Querschnitt von dem ganzen Land dann kennenlernt.
Ja, und die Art der Reise ist natürlich halt auch ideal, weil du halt die Momente halt auch dir wirklich einprägen kannst, ne? Wenn du mit dem Auto einen Roadtrip machst, dann siehst du das zwar auch alles, beziehungsweise vieles, aber es bleibt nicht hängen. Und in sehr kürzester Zeit. Also ich finde das schon beeindruckend, wenn man dann so viel Zeit sich nimmt und dann diese Ortschaften auch wirklich erleben kann.
Ja, also ich habe auch schon ein paar Roadtrips durch Deutschland gemacht. Klar, dann fährt man natürlich auch zu so Spots, was man halt besonders sehen möchte. Aber wenn ich jetzt dran denke, wenn ich mit dem Auto irgendwie da in das Vogtland gefahren wäre, dann hätte ich ja nicht mitgekriegt, wie hügelig das da alles ist und wie
richtig.
Dann eben diese kleinen Flüsschen da, ist ja auch sehr wasserreich. Das ist einfach, ja, wie du sagst, man fühlt es ganz anders, wenn man dann da entlangläuft und dann dann geht halt der Weg dann wieder einfach 100 Höhenmeter hoch, das merkt man. Das merkt man im Auto halt aber nicht. Also. Nee,
genau, da drückt man einfach ein bisschen mehr aufs Gas.
Genau.
Wie hast du die Wanderung weggesteckt? Bist du irgendwie krank geworden oder massiven Muskelkater oder weiß ich nicht, krasse Blasen?
Ich hab sehr viel Respekt gehabt, dass ich mit einem Fuß quasi, der nur noch aus Blasen besteht, aus der Wanderung rauskomme. Das war auch das, was alle gesagt haben, du wirst innerhalb von 3 Tagen irgendwie Blasen haben und Schmerzen, aber ich hatte echt Glück. Also das lag wahrscheinlich auch daran, dass meine Schuhe erstens gute Schuhe waren und zweitens auch schon eingelaufen waren. Aber ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen, würde ich mal sagen, bis eben in die Oberpfalz, als mich dann eben ein Freund auch besucht hat und wir mit dem Zelt dann weitergelaufen sind, das zusätzliche Gepäck und irgendwie, dass ich da, ich bilde mir ein, es lag auch daran, dass ich dann eben 2 Wochen lang durchgelaufen bin, ohne Ruhetag, da hat es mich dann irgendwann schon ziemlich zerlegt, würde ich jetzt nicht sagen, aber das habe ich dann schon sehr gemerkt, also dann die Fußballen wehgetan, die Ferse sowieso und dann habe ich tatsächlich auch am Ende eine Blase gekriegt, was einfach super unangenehm ist, wenn die, ja, du musst ja trotzdem dann weiterlaufen. Also,
ja, wenn du keine Zeit hast, und damit sie heilen kann, ne?
Ja, also das war dann, da kam dann der Tag, als ich in Regensburg den zweiten Ruhetag hatte, super gelegen, weil das zum Glück kurz davor passiert ist. Und dann konnte das ein bisschen abheilen. Aber das Einzige, was wirklich sozusagen schmerztechnisch da war, waren die Fußballen. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe gedacht, vielleicht die Knie auch. Aber es waren da tatsächlich die Fußballen, so dass man dann schon irgendwie, wahrscheinlich, wie gesagt, lag es auch an den 14 Tagen durchlaufen, irgendwann den Eindruck hatte, also die brennen, wenn man da jetzt irgendwie läuft und es tut irgendwie weh, wobei das dann auch, wenn, meistens am, zum Glück am Ende der jeweiligen Tagestour. Also da hat dann die eine Nacht dann schon immer geholfen, dass man dann am nächsten Tag wieder weitergehen konnte. Aber das war eigentlich so das Einzige. Und bleibende Schäden habe ich jetzt eigentlich keine gehabt. Nee. Außer dass die Schuhe halt kaputt waren. Aber
was hat dich motiviert, jeden Tag aufzustehen und weiterzulaufen, obwohl du Schmerzen hattest? Also wolltest du es einfach geschafft haben?
Also ich hatte nur dann an diesem Abschnitt, als ich dann die Blase hatte, am nächsten Tag auch noch Schmerzen. Sonst war es wirklich so, ich bin dann abends halt kaputt gewesen und dann hab ich halt meine Fußsohlen gespürt, bin aber, als ich dann schlafen gegangen bin, am nächsten Tag ging's. Also das war nicht so, dass ich mich jeden Tag dann da reingequält habe. Aber motiviert hat mich, ja, natürlich wollte ich es schaffen. Aber ich fand das auch einfach wahnsinnig schön, wenn man aufsteht und man packt seinen Rucksack und sieht wieder irgendwas, was man noch nicht kennt. Also das hat mich schon motiviert, dass man dann weiß, okay, ich laufe heute von, sagen wir mal, von Hof nach ins Fichtelgebirge und ich weiß nicht, wie das aussieht und auf der Karte sieht das sehr, sehr grün aus und auch ein bisschen hügelig und irgendwie, dass man da was entdeckt, das hat mich irgendwie am meisten motiviert. Das ist einfach, ich fand das sehr schön, dass man da draußen ist und auf viel frische Luft und dann sieht man wieder irgendwelche netten kleinen Wege, was weiß ich. Ich saß teilweise dann auch, wenn ich Pausen gemacht habe, da und habe dann einfach geguckt, ob dann irgendwie kleine Tierchen da vorbeikräuchen und fleuchen. Und das hat mich einfach, das fand ich sehr schön und das hat mich auch jeden Tag motiviert, eben weiterzumachen. Und wenn man dann auch noch irgendwie abends vielleicht mit dem Wirt oder Gastgeber irgendwie nett gesprochen hat, einfach dieses Erlebnis zu haben, dass jeder Tag zwar schon so ein bisschen eine Routine hat, aber irgendwie doch was Neues mit sich bringt. Das fand ich sehr schön.
Gibt es irgendein besonderes Highlight auf dieser Reise für dich? Also du hast jetzt ganz viel Positives erzählt, aber ist da irgendwas dabei, so ist das ganz besondere Highlight oder hast du vielleicht von irgendeinem Highlight noch nichts erzählt, wo du sagst, boah, ey, das war richtig cool?
Ja, es war jetzt natürlich nicht so eine Abenteuerreise, dass man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, neben dem Tiger dann auf einmal steht.
Nee, aber also.
Also ich würde sagen, es sind so die kleinen Highlights. Ich habe tatsächlich für mich, gab es halt den Punkt, dass ich das Fichtelgebirge zum Beispiel extrem schön fand. Also das, ich habe mir darunter nicht viel vorgestellt, außer ja, das ist halt irgendwie eine Hügelkette, die vielleicht bewaldet ist. Aber ich fand das so schön da, auch vielleicht habe ich Glück gehabt, weil ich jetzt so spät dann eben dort war, im Oktober, Ende September, ist einfach so viel Ruhe dann da war. Ich konnte da durchlaufen und hatte nicht irgendwie, teilweise aus den Alpen kennt man das ja dann irgendwie, dann läuft alle Nase lang irgendeiner vorbei, irgendeiner braust mit seinem Mountainbike irgendwie Downhill da entlang. Da war einfach nichts. Und irgendwie dennoch eine sehr schöne Naturumgebung. Das war ja so, also das war mein persönliches Naturhighlight. Und dann tatsächlich das grüne Band war für mich auch ein Highlight. Ich bin da jetzt nicht lang drauf gelaufen, aber so, wie gesagt, da ist jetzt auch nichts passiert. Aber für mich einfach die Vorstellung, dass ich jetzt gerade auf der Grenze laufe, wo ich vor über 30 Jahren vielleicht noch erschossen worden wäre. Und dann sieht man da auch noch irgendwie diese ganzen, ja, den Plattenweg und irgendwie die auch so einen kleinen Graben und irgendwie diese Absurdität, dass man da jetzt gerade unterwegs ist, wo, wie gesagt, vorher, also im Vogtland und dann in Hof, ne, also getrennte Regionen, man läuft da jetzt lang und man durfte da eigentlich vorher nicht laufen, obwohl eigentlich drumherum ist, sieht alles überall gleich aus, aber auf der einen Linie, wenn du über die trittst, dann bist du in einem anderen Land. Und das fand, also für mich hat sich das einfach, ja, das hat mich doch berührt und eigentlich da auch so ein bisschen den Wunsch geweckt, da ein bisschen länger mal unterwegs zu sein auf dem grünen Band. Aber wie gesagt, es gab jetzt keinen, hier hat mich mal einer gefragt, ob ich dann von einem Wildschwein gejagt wurde oder sowas, das gab es jetzt nicht. Also so ein Highlight hatte ich jetzt nicht.
Dafür muss man nackt in irgendeinem Park in Berlin liegen.
Ja, genau, am Plötzensee.
Ja, und jetzt mal die Gegenfrage zu den Highlights ist ein Lowlight. Hast du sowas empfunden, wo du irgendwo, also entweder eine Enttäuschung oder das irgendwie nicht so lief? Wetter vielleicht?
Ja, gut, Wetter. Ich hatte extrem Glück, muss ich insgesamt sagen. Am Anfang war strahlender Sonnenschein, super warm. Es ist dann abgekühlt, was auch ganz gut war. Hatte natürlich auch ein paar Regentage. Aber nein, so das Lowlight für mich war tatsächlich der eine Weg, die vorletzte Route, als ich durch die Hopfenregion gelaufen bin. Das dachte ich mir eigentlich, ist eine super schöne Region. Und gut, als ich da war, war der Hopfen nicht mehr da. Das macht natürlich auch was aus. Aber das war so als Wanderer irgendwie so das Lowlight, weil sogar die Feldwege irgendwie asphaltiert waren und ich krampfhaft irgendwie versucht habe, auf meiner Karte irgendeinen Weg zu finden, der jetzt vielleicht nicht auf irgendeiner Straße läuft, weil das tut halt einfach auch weh, wenn man auf der Straße läuft. Und nicht auf irgendeinem kleinen Trampelpfad. Und es ging nicht. Also ich konnte nicht durch diese Region hindurchlaufen, ohne auf irgendeinem asphaltierten oder zumindest, was weiß ich, wie man sagt, gestampften Feldweg zu laufen. Und drumherum waren halt die ganzen Gerüste, wo der Hopfen normalerweise hing. Der war dann schon abgeerntet. Also das war so wandertechnisch mein Lowlight. Aber ansonsten habe ich ich habe kein schlechtes Erlebnis irgendwie gehabt, dass jetzt irgendwas mir kurzfristig abgesagt worden wäre oder dass die Wirte irgendwie besonders unfreundlich gewesen wären. Es war einfach nur so ich hatte einfach den Anspruch an mich, möglichst viel durch Natur zu laufen und da war einfach diese Strecke, das war nicht möglich. Entweder waren es Felder, die irgendwie halt mit diesen überbauten kulturwirtschaftlich geprägt waren oder Straßen. Das war so mein persönliches Lowlight.
Du hast ja vorher, du hast ja vorhin gesagt, auch noch keine so krasse Fernwanderung gemacht, so ein paar Tageswanderungen. Für unsere Hörer, die vielleicht sowas Ähnliches mal vorhaben, hast du da eine Empfehlung, wie man sowas daran geht?
An so eine Wanderung?
Ja, oder einfach machen?
Also, ich hatte schon eine Mehrtagestour in den Bergen gemacht und so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn man noch nie irgendwie wandern war und auch vielleicht irgendwie Wandern mit Übernachtung noch nie gemacht hat, dass man es, also machen auf jeden Fall, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen härter. Ansonsten habe ich jetzt auch in dem Buch, zumindest für die Berliner, weil ich ja erst in Belitz gestartet bin, also das ist ungefähr so 20 Kilometer, 30 Kilometer weg von Berlin, eine Trainingsstrecke mit reingeschrieben von Wannsee, Berlin-Wannsee nach Belitz. Das bin ich früher mal gelaufen, das ist eine Tagesroute. Und sowas finde ich schon hilfreich. Also wenn man sich halt vorher, und das würde ich auch jedem empfehlen, der das machen will, sein Equipment halt einfach zu testen, weil wenn man dann eben diese 26 oder von mir aus auch länger Tage unterwegs ist mit dem Rucksack auf dem Rücken und den Schuhen und das passt irgendwie nicht, dann hat man halt einfach überhaupt keinen Spaß dran und insofern würde ich schon empfehlen, wenn man noch nie unterwegs war mit Rucksack und wandernd, dann, dass man zumindest so ein paar Tage, einfach Einzeltage versucht, einfach sein Equipment zu testen und zu gucken, ob einem das auch passt, wenn man dann irgendwie so 25 Kilometer, 30 Kilometer unterwegs sind. Viele sagen, ja gut, 25 Kilometer, man läuft 5 km/h im Schnitt, ist ja nicht so wild. Aber es ist halt, wenn man das jeden Tag macht und mit Gepäck, merkt man das halt schon. Und deswegen Würde jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren und dann, wenn man irgendwie so eine Idee hat, dass man irgendwo hinwandern will, auf jeden Fall machen. Also es ist auch vielleicht planungstechnisch muss man dann ein bisschen mehr sich damit auseinandersetzen. Ich meine, es gibt so Sachen wie den E1, da ist alles gut beschrieben. Da kann man sich ein Buch kaufen und sieht dann, so und so laufen die, sind die Tagesetappen, da gibt es dann auch extra Wanderpensionen da entlang der Strecke. War jetzt bei mir nicht der Fall. Aber wenn man das machen will, dann, ja, ich würde es jedem empfehlen, einfach starten, machen, planen.
Wenn man auf deiner Route oder in diesen Bundesländern lebt, in die du gelaufen bist, dann kann man sich natürlich auch dein Buch holen, in dem du ja natürlich auch diese ganzen 26 Tagesetappen aufgebrochen hast und die auch einfach als einzelne Tagesetappe mal machen. Man muss ja nicht den ganzen Weg gleich laufen.
Ja, das war quasi dann der Impetus für mich, ein Buch zu schreiben, weil ich habe eben habe am Anfang gedacht, es gibt doch, so wie es Radfernwege gibt, gibt es bestimmt auch Fernwanderwege zwischen allen großen Städten. Gab es eben nicht für diese Strecke. Und dann wollte ich eben, weil es mir so viel Spaß gemacht hat und eben auch, weil die Landschaft so vielfältig ist und doch vielleicht viele denken, in Ostdeutschland kann man irgendwie vielleicht doch nicht Urlaub machen, wollte ich den Gegenbeweis starten und habe eben das Buch geschrieben und habe tatsächlich alle Routen, wie du sagst, aufgebrochen, also 26 Tagesetappen geschrieben und eben auch versucht, immer hinzuschreiben, wie man da hin und weg kommt, weil das ist jetzt 26 Tage, möchte vielleicht auch nicht jeder gehen, aber vielleicht hat man mal 5 Tage Urlaub und denkt sich, ja, was kann ich da machen? Vielleicht mal einen kleinen Wanderurlaub und dann könnte man mit dem Buch sich eben einen schönen Abschnitt aussuchen und anhand der Karten und anhand der Informationen dann eben das so planen, dass man da zum Beispiel die Berliner, die dann mal nach Leipzig laufen wollen in 4 Tagen, dann können sie das oder 5 Tagen können sie das dann heranziehen oder welche, die sich fürs Vogtland interessieren, können dann mit dem Zug nach Zwickau fahren und einmal durchs Vogtland laufen bis Hof. Genau, das ist das Ziel des Buches. Andere für diese Strecke beziehungsweise die Regionen zu begeistern und das aber auch so einfach wie möglich nachmachbar zu machen. Also ich habe Karten reingemacht, die kann man sich auch runterladen, so dass man dann auch eben weiß, man kann natürlich auch anders laufen, aber wenn man jetzt eben nicht weiß, wie man laufen möchte, dann ist das mein Vorschlag. Ich habe auch reingeschrieben, wo ich geschlafen habe und eben wie man hin und weg kommt, so dass es eigentlich für jeden in meinen Augen gut geeignet ist, da einfach Abschnitte oder eben auch die ganze Route einfach mal nachzulaufen.
Sehr cool. Ich lof, weil's mich freit, heißt das gute Ding. Findet ihr überall, wo es Bücher gibt oder halt eben auch bei uns im Blog, haben wir es verlinkt, auf Amazon und Co. Und genau, Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine nächste Wanderung und für deine Zeit wieder zurück in der Heimat.
Ja, danke schön. Ja, danke, dass ich das vorstellen durfte. Genau, ich vielleicht nochmal als Endwort, ist jetzt auch mit Corona vielleicht eine ganz gute Idee, mal zu gucken, was es eben auch für Regionen gibt in der Nähe, die man entdecken kann. Und es freut mich, dass ihr mir da die Möglichkeit gegeben habt, das vorzustellen. Es ist jetzt sicher nicht das, wo die meisten Menschen dran denken würden, aber ich kann es sehr empfehlen und kann doch sehr viel entdecken.
Super. Vielen, vielen Dank.
Danke
und
dir.
Bis bald. Alles
bis
Gute.
Bald.
Tschüss.
Ciao.
So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Das ist jetzt die 174. Off the Path Podcast Folge. Ich habe in der Intro vergessen zu erwähnen, dass ihr natürlich die Shownotes, also in eurer App natürlich findet. Da findet ihr den Link zu dem Buch oder halt eben auch bei uns auf der Seite durch den Kurzlink www.offthepath.com/Folge174. Kommt ihr darauf und da findet ihr auch noch ein paar Bilder zu der Wanderung von Daniel und auch ein Bild von Daniel selbst. Also schaut gerne da mal vorbei Und ansonsten war es das für diese Woche. Wenn ihr irgendwie was Cooles erlebt habt, was ihr hier im Podcast teilen wollt, dann schreibt mir immer gerne, das erwähne ich immer mal wieder, eine Mail an podcast@offthepath.com. Denkt dran, Off the Path wird mit Bindestrichen geschrieben. Ansonsten bekommt es irgendwie eine Country Band in den USA. Und ja, schreibt mir gerne. Oder ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Instagram schreiben. Da findet ihr mich unter Off the Path. Da wird zusammengeschrieben. I know, sorry für die Verwirrung. Und ansonsten wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Woche. Bis ganz bald. Ich denke mal, vielleicht, wenn ich schaffe, ich weiß, dass ich ja nicht so ganz gut bin. Nächste Woche, übernächste Woche kommt dann die nächste Folge. Wird auch sehr spannend. Und wir haben auch noch zwei Abenteuerhappen in der Pipeline über unsere Finnlandreisen vor kurzem. Und nächste Woche geht es für uns nach Andalusien auf einen kleinen Roadtrip für 10 Tage. Also es gibt einiges an Content, was demnächst kommt. Viel Spaß dabei.